wie wir es schon hatten, das nur Positive bringt dich nicht weiter. Von den 30 Gästen sagen dir 20, dass du Mutter Teresa bist und das nächste Malaria-Mittel erfinden wirst. Und 10 finden dich vielleicht scheiße und kommen nie wieder in ein Restaurant. Das musst du persönlich aushalten. Das darfst du auch nicht an die Mannschaft rantragen. Das musst du selbstbewusst, ohne arrogant zu wirken, deinen Weg weitergehen. Ne?
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer. Der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen heute aus Österreich zu euch. Besser gesagt aus Wien, wo ich heute bei einem Koch zu Gast bin, der in seinem Leben schon einmal ganz unten angekommen ist. Durch das Andenken an seinen Bruder und durch die Resozialisierung aber einen Weg zu einem erfolgreichen Gastunternehmer gegangen ist. Er kocht in seinem eigenen Restaurant End. Und hat einen Michelin-Stern und 18,5 Punkte. Das entspricht 4 Hauben im Gourmet. Herzlich willkommen heute bei The Flying Schlemmer, Fabian Günzel.
Servus, hallo, sehr gut recherchiert, danke.
Doch bevor wir jetzt wir zwei starten, habe ich mich sehr über euer Feedback gefreut, das mich erreicht hat. So hat Q-Bert aus Rosenheim geschrieben, danke für die tolle Arbeit und schöne Grüße aus Rosenheim. Natürlich auch von mir zurück, schöne Grüße nach Rosenheim. Danke, Hubert, für dein Feedback und deine Nachricht. Ich hoffe, du hast noch viel Spaß mit den weiteren Folgen hier bei The Flying Schlemmer. Und ja, wie gesagt, liebe Grüße hier aus Wien nach Rosenheim. Natürlich könnt ihr auch mir jederzeit über Instagram schreiben und mir euer Feedback da lassen. Ich freue mich immer über eure Nachrichten. Sagt mir gern, was euch gefällt, aber auch gern, was ihr nicht so mögt. Denn es ist ja wichtig, dass euch gefällt, weil am Ende soll euch der Podcast gefallen und ihr sollt einfach Spaß damit haben. Fabian, mit dir möchte ich heute einen Blick auf Verbindungen werfen, aber auch ein bisschen auf das Produkt der Ente. Und wir werfen einen Blick auf das perfekte Timing bei Lebensmitteln, so wie ein bisschen auf die österreichische Küche, auch wenn du selber kein Österreicher bist. Dann fangen wir doch direkt damit an. Wenn man über dich recherchiert, die Medien schreiben und im Internet liest man so, Bad Boy, radikal, extravagant, trifft das alles auf dich zu?
Naja, das schreiben ja andere über mich, ne? Das würde ich von mir selbst so nicht sagen. Ich lasse die Außendarstellung mal anderer Leute über mich betreiben. Ich meine, du wirst dann nach unserem Podcast hoffentlich ein anderes Bild haben. Ja, ich lasse das immer alles so unkommentiert stehen. Ich gehe halt kompromisslos meinen Weg. Das würde ich schon beschreiben. Das stößt vielleicht mal hier und da an, aber das gehört dazu.
Wie würdest du selber, sag jetzt mal, dich beschreiben, außer jetzt kompromisslos deinen Weg zu gehen?
Kompromisslos, konsequent, pünktlich, ehrlich. Und loyal, das ist mir schon sehr, sehr wichtig, ob in Freundschaft, Beziehung oder im Geschäftsleben. Das sind, glaube ich, für mich dasselbe Paar Schuhe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Ja, du hast ja im Laufe deiner Karriere ja auch bei einigen Hochkarätern, nenne ich es jetzt mal, gearbeitet. Was hast du von ihnen für dich mitgenommen?
Na, ich habe eigentlich bei jedem Chef was mitgenommen, egal ob das, ich habe ja schon bei einigen renommierten gearbeitet, gerade bei dir aus Bayern wird ja wahrscheinlich Heinz Winkler was sagen, Christian Jürgens, über den viel reingebrochen ist, ich hatte das erst neulich mit meiner Mannschaft besprochen, ich habe aber bei allen Chefs, wo ich war, egal in welcher Station, immer das Positive, aber auch das Negative, weil ich glaube, durch das Negative lernt man deutlich mehr als das Positive.
Ja, ich sage selber immer, die größten Arschtritte in einem Leben bringen dich am weitesten nach vorne. Hat sich bei mir immer wieder so bewahrheitet. Ich denke, bei euch allen da draußen wahrscheinlich auch. Und du lernst tatsächlich aus den Fehlern immer am meisten. Und Fehler sind für mich einfach auch da, um gemacht zu werden. Wie siehst du das?
Ja, es ist ja gerade in unserem Business, oder wenn ich nehme auch gerne mal andere Sparten, ob das in der Autoherstellung ist, ob das bei Schmuck, Uhren. Die Leute sind, glaube ich, heute viel penibler geworden. Sie achten viel mehr auf Qualität, auf Konsequenz, wie wird das durchgezogen. Und die Fehlertoleranz ist halt in der Spitzengastronomie relativ klein. Und die Leute haben kein Verständnis für Flausen im Kopf, sondern die möchten reinkommen, möchten es perfekt, sauber, über die Maßen perfekt haben und das am liebsten noch so günstig, wie es geht. Und da haben wir uns in der Gastronomie, glaube ich, selbst so ein bisschen ein Ei gelegt. Und meine Generation badet das, und die Generation nach mir auch, wir baden das jetzt so ein bisschen aus, ne? Mal viel subventioniert und da können wir jetzt den Bogen groß spannen, ob das jetzt momentan die Agrarpolitik ist, die da in Berlin wahrscheinlich ein bisschen überkocht. So ist es bei uns in der Gastro eigentlich auch. Wir haben uns eigentlich nie getraut, Preise zu nehmen, und ich kann nur konsequent auch hier im Restaurant zwischenmenschlich meinen Weg gehen, ne?
Ja. Aber jetzt kommen wir mal zurück nochmal auf deine Station. Gab es so ein absolutes Highlight, wo du sagst, in deiner Karriere, Also auch in der Vergangenheit, weil ja. Aktuelles Highlight, sag ich, ist jetzt wahrscheinlich dein eigenes Restaurant.
Ich habe bei jedem Chef, wie ich schon am Anfang gesagt habe, bei jedem Chef habe ich gewisse Punkte gelernt. Ich bin da immer sehr, sehr stolz und froh drauf, dass ich generell viele Neueröffnungen mitgemacht habe. Ne? Ob das beim Jürgens am Tegernsee war, Neueröffnung, beim Silvio Nicole, Neueröffnung, also zweimal mit Silvio Nicole, Neueröffnung. Beim Thomas Bühner war ich relativ am Anfang mit dabei. Das ist eine ganz andere Dynamik, ob das Restaurant gerade entsteht oder ob es das 10 Jahre gibt oder derjenige schon 5 Jahre 3 Sterne hat. Am Anfang ist ja viel mehr Spannung dahinter, viel mehr Aufbauarbeit, wie sind die Laufwege, und da habe ich halt viel gelernt. Deswegen ist auch hier, ich zeige dir das nachher, dass du auch mal selbst persönlich ein Bild hast, nicht nur dem Podcast kann man ja nicht mit Worten beschreiben, wie es hier ausschaut, aber das hat mir halt das Rüstzeug gegeben, dass ich weiß, wie ich eine Küche einrichten muss, wie muss eine Tür aufgehen, wo muss ich jeden Quadratzentimeter ausquetschen, und das ist heute, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil Kochen, die praktische Ausbildung ist ja auf einem Top-Niveau in Deutschland, die ist ja immer breiter geworden und es gibt ja immer mehr Menschen. Und darüber brauchen wir ja nicht reden, aber es geht darum, auch zu verstehen, wie kann ich ein Konzept implementieren in mein Gebäude, in meine Stadt. Ich kann ja jetzt nicht das, was im Elsass gekocht wird oder am Tegernsee funktioniert, das funktioniert vielleicht in Wien nicht. Und das muss ich in der Lage sein, das zu adaptieren, mich danach auszurichten. Ne?
Kommt es jetzt bei der Planung von der Küche und Konzept wirklich auf, also ich bin ja selber kein gelernter Koch, sage jetzt mal auf jeden Millimeter letzten Endes an, also wie du schon sagst, wirklich, in welche Richtung öffnet die Tür, damit das dann am Ende reibungslos funktioniert?
Ich denke schon. Wenn ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, wenn wir beide jetzt von dir aus links, von mir aus rechts schauen, da ist unsere Patisserie und da ist der Tiefkühlschrank. Wenn da jetzt natürlich, wenn ich davor stehe und links mein Tiefkühlschrank ist, muss die Tür nach links aufgehen, die kann ich nach rechts auf. Es klingt jetzt banal, aber es ist in einem schnellen Ablauf, in schnellen Handgriffen, ist das schon wichtig. Ne? Das muss schon passen.
Jetzt auf deine Küche bezogen, gibt es was mittlerweile, weil das Restaurant gibt es ja doch schon einige Jahre, was du jetzt im Nachgang anders machen würdest?
Ja, ich hätte schon gerne noch so 20, 30 Quadratmeter mehr, einfach damit, du siehst ja hinter dir, machen gerade die Köche ihre Mittagspause und essen, das passiert halt mitten im Restaurant, wir haben keine Rückzugsmöglichkeiten, ich habe kein separates Büro, sondern es passiert hier alles und ich bräuchte da nochmal 20, 30 Quadratmeter, aber da sind wir wieder beim Thema, das ist mein Restaurant, es ist von mir finanziert, da ist kein Mäzen dahinter, der mir die Kohle in den Arsch pulvert, sondern das ist meine Verantwortung, das ist meine Kohle und jeden Quadratmeter, den ich mehr habe, muss ich halt erwirtschaften. Ja. Und das wurde leider in der Vergangenheit, da könnte ich Namen ausgraben, aber ich bin eher so der Freund von Heinz Winkler, der selbstständig war und ich dann in die Tiefgarage gegangen bin und 5 verschiedene Sportwagen gesehen habe, von einem R8 über einen Porsche Turbo mit Ruf getunt, und ich gefragt habe, mir gehören die ganzen Autos, und sagen, das ist im Chef seine Autos, und das fand ich halt schon geil, weil der war halt auch Unternehmer, ne? Es ist ein Unterschied, ob ein großes Hotel dahinter steht oder ein superreicher Immobilien-Tycoon, der dir die Kohle in den Arsch pulvert, und da kann ich natürlich auch cool kochen, ne? Das würde ich dir dann auch zutrauen und sagen, so, jetzt stell dich da mal rein, ne? Und Feuer frei Amerika, sondern du musst es ja auch wirtschaftlich darstellen, das ist ja ähnlich wie im Fußball, deswegen bin ich eher Sympathisant vom FC Bayern und nicht von Chelsea oder von City, weil es geht ja darum, auch den jungen Leuten zu zeigen, wie muss ich den Euro drehen, dass am Ende des Tages alle gut bezahlt sind, auch alle meine Mitarbeiter vernünftig bezahlt sind und dass am Ende des Tages ich auch noch was übrig habe. Das ist mir viel, viel wichtiger als jede Auszeichnung oder irgendwelche Pressestatements, die von mir gegeben werden. Mir ist wichtig, dass meine Mannschaft und meine Frauen, die hier arbeiten, dass die mich als Chef wertschätzen. Die müssen nicht meine besten Freunde sein, die dürfen mich auch mal scheiße finden, das passt schon. Aber grundlegend, wenn die hier im Schnitt 3 Jahre oder länger waren, dann müssen sie alle das Rüstzeug mitbekommen haben, dass sie sich selbstständig machen können, dass sie rechnen können, dass sie im Kopf sind, Systeme zu erkennen. Und das ist mir wichtig, was Leute über mich sagen. Ist mir völlig wurscht.
Ihr merkt schon, Fabian trägt sein Herz ein bisschen auf der Zunge, was natürlich ganz gut ist. Gibt es was, was du schon mal gesagt hast, was du im Nachgang bereut hast?
Ja, sicher schon einiges, aber mir ist doch wichtig, dass wir beide kommen jetzt gerade in den Gesprächsfluss. Ich möchte das auch meinem Gegenüber, dass er niemals, das mache ich nicht aus einer Künstlichkeit heraus, sondern mein Gegenüber soll bei mir immer wissen, woran er ist. Und ich halte nichts davon, dass so die amerikanische Philosophie, ein Freund von mir ist in New York, eine meiner Lieblingsstädte, und der hat mal gesagt, was ihm da so fehlt, ist diese Ehrlichkeit. Das sind alle immer so, hey, how you doing? Und alle immer auf super Leiwand unterwegs, wie wir hier in Wien sagen. Aber du möchtest ja eine ehrliche Resonanz von jemandem gegenüber haben. Und das ist, glaube ich, im Geschäftsleben, in einer Freundschaft oder einer Beziehung, in meiner Ehe genau das Gleiche. Wenn ich ehrlich zu meinem Partner bin, kommt auch ein ehrliches Feedback zurück. Und wir haben aber leider in unserer Gesellschaft nicht mehr ganz so gut gelernt, damit umzugehen.
Ja, kann ich nur dir recht geben. Also in Amerika, Kanada genau dasselbe. Jeder ist dein bester Freund. Und sobald du aus den Augen bist, bist du aus dem Sinn. Also genau. Ist alles eigentlich nur immer gestellt. Und ist bei uns zum Glück ein bisschen anders.
Ja, aber ich habe deine Frage nicht richtig beantwortet. Es gibt sicher einige Zitate, die ich
gut ausgewichen.
Die ich so nicht nochmal sagen würde, aber letzten Endes zurückblickend ist es mir völlig wurscht, was ich sage. Ich bilde auch mir ist es egal, was ich sage. Ich stehe immer zu dem, was ich sage. Vielleicht ist es auch manchmal ein bisschen zu polemisch, aber ich bringe die Sachen gerne auf den Punkt. Ne?
Ja, ihr hört es ja auch so, ist leicht. Ich sage jetzt mal, in Nähe Erfurt, Thüringen, glaube ich, ist es. Mhm. Thüringerische kommt noch durch. Leicht Österreich im Wienerischen natürlich mittlerweile auch ein bisschen. Du bist in der Nähe von Erfurt geboren. Ich habe es recherchiert aus Sömmerer.
Sehr gut.
Ja. Was hat dich nach Wien verschlagen?
Ja, wegen der Liebe bin ich hier geblieben und wegen dem Job hergekommen. Ich habe für Silvia Nicole im Palais Coburg gearbeitet. Hatte da wunderbare fast 5 Jahre, konnte mich da austoben, hatte da Freiheiten. Habe mich dann in die Stadt verliebt, hatte dann mein erstes Küchenchefangebot hier. Mir wäre es auch egal gewesen, ob das in Sydney, New York, Berlin, ich fühle mich überall zu Hause. Habe das dann hier in Wien bekommen, das Angebot. Und dann habe ich schnell gemerkt, dass diesen großen Management-Meeting, wir machen den Leuten die Stimmung kaputt, das war nichts für mich, da habe ich von heute auf morgen gekündigt. Und hatte dann ein bisschen Glück, dass sich hier die Location für mich ergeben hat. Und in der schönsten Stadt der Welt fühle ich mich schon sehr wohl, ne?
Ist für dich Wien wirklich die schönste? Also ich war hier einmal für 3 Nächte, glaube ich, in meinem Urlaub. Ich persönlich konnte jetzt, darf ich gar nicht laut sagen, aber Wien gar nicht viel abgewinnen. Wo sind die schönen Seiten?
Na, ich merke das immer. Ich komme da regelrecht ins Schwärmen, wenn wir hier internationale Gäste haben. Das ist immer, ich versuche ein Beispiel rauszusuchen, was die Stadt so schön beschreibt, wenn jetzt Gäste aus New York oder L.A. kommen, die es ja gewohnt sind, Obdachlose zu sehen, soziales Elend, eine breit gefächerte, reiche Armstruktur. Das gibt's in Wien so ausgeprägt nicht. Hier kommen Gäste aus New York her und wir sind hier eigentlich, mein Restaurant ist in einer der schmuddeligsten Ecken von Wien und hier kann jeder internationale Gast auch als Frau alleine nachts auf die Straße gehen und es passiert dir nirgendwo was. Und die Stadt zeigst du mir in der Welt, wo das passiert. Und wenn ich dann andere Städte, ich reise sehr, sehr gerne, ich war mit meiner Frau jetzt in Italien im Sommerurlaub, da habe ich Rom gesehen, Siena und Florenz und außerhalb der Stadtzentren ist das schon ziemlich süffig. Das meine ich nicht despektierlich, aber schon ziemlich abgerockt. Und hier in Österreich, egal wo du hingehst, egal ob eine Stunde von hier, 2 Stunden in Tirol, Kärnten, egal wo, es gibt keine Schmuddelecken. Es ist ein sehr, sehr hoher sozialer Standard. Wir verdienen alle gut, es geht allen gut, das Gesundheitssystem ist top. Und das macht für mich eine Stadt lebenswert, ne? Die Kulinariker so und so. Wir haben ein breit gefächertes Spektrum vom Wirtshaus, Kaffeehauskultur. Wir haben den einzigen 3-Sterne-Koch, der ein Deutscher ist. Also wir haben so ziemlich alles, was du brauchst, um eine Großstadt lebenswert zu machen, ne?
Ja. Jetzt gehen wir noch gleich mal weiter bei heute alles, was ihr nicht sehen könnt, wenn ihr zuhört. Küche haben wir schon drüber gesprochen. Du hast doch relativ viele Tattoos. Ich weiß, Recherche wieder, du hast den Schutzpatron, Heiligen Laurentius, tätowiert. Was hat es damit auf sich? Warum?
Ich bin nicht gläubig, aber der Arm, den habe ich vollgeschmiert mit Heiligen, die mir halt was bedeuten. Ne? Die Heilige Maria steht für die Mutter Gottes. Also ich bin nicht Gott, aber steht für meine Mutter. Und ich wollte halt was Geschichtliches im Sinne von Geschichten erzählen. Ich wollte jetzt nicht den nächsten Schriftzug mit Datum und so weiter drauf haben und dann ist es zu einer kleinen Sucht geworden, wie du wahrscheinlich sehen kannst. Ne?
Ja, also wir werden später ja auch noch einige Fotos machen, also ihr könnt es dann bestimmt auch auf den ein oder anderen Bild bei mir auf dem Instagram-Account dann sehen. Es sind schon beide Arme voll, zumindest das, was ich bisher oder sehen kann und hoffentlich bleibt es jetzt auch so. wenn man sich mit dir beschäftigt und über dich recherchiert, kommt man ja unausweichlich an deiner Jugend nicht vorbei. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, weil es schon sehr breit getreten ist, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich sage jetzt mal in aller Kürze, es stand ein Schicksalsschlag, einige Fehlentscheidungen am Ende der Jugendnacht. Was hast du Positives davon mitgenommen?
Nee, wir hatten das ja am Anfang unseres Gesprächs schon, als wir ins Intro gekommen sind. dass wir meistens von den negativen Sachen am meisten lernen. Und so sehe ich das auch. Ich glaube auch von Gästen oder Menschen, die der Zucker in den Arsch blasen, da nimmst du nichts Positives mit. Da kann mir keiner erzählen, dass das psychologisch ein toller Erziehungsstep ist. Also auch wenn die Zeiten sich geändert haben, auch ich habe meine Führungsmethodik geändert, aber ich glaube, es von den Sachen, die negativ passieren, die dich reflektieren lassen, ob das so weitergeht oder ob die dich in deinen Grundfesten emotional erschüttern, da gibt es ja dann kein Point of Return. Du stehst mit dem Rücken zur Wand und musst entscheiden, entweder geht es weiter bergab, wo es schon eigentlich gar nicht mehr bergab geht, oder du machst was draus. Und ich habe daraus gelernt, dass ich keine Situation so hinnehmen muss, wie sie ist, sondern dass ich mich aus jeder rauskämpfen kann. Und für mich gibt's, das ist auch so ein, ich klinge jetzt schon wie ein 70-Jähriger, der bald in die Kiste springt. Eine Situation muss man nicht so hinnehmen. Man kann immer eine Flinte ins Korn werfen, gibt's für mich nicht. Es gibt immer nur ein Ziel und darauf arbeite ich hin. Und ja, man kann alles erreichen, wie du in meinem Beispiel siehst. Ne?
Gab's so diesen einen Moment, der ausschlaggebend war, wo in dem Moment, wo es bei dir so gearbeitet hat, dass du letzten Endes dann die Kurve gekriegt hast?
Ja, wenn du halt im Jugendknast nur Assis siehst, ne, die wirklich, also wir reden nicht von ein bisschen, sondern wir reden so richtige Vollassis, ne? So vierte Schule weg und wirklich der tiefe Bodensatz der Gesellschaft, dann ist ja dieses Zuckerhäuschen, wie man im Volksmund sagt, auch dafür da, dich zu resozialisieren. Ne? Ich kann jetzt auch auf Uli Hoeneß immer hindreschen, dass er Steuersünder war, aber dafür wurde diese Institution ja gegründet, dass du über dich selbst nachdenken kannst. Du bist von der Außenwelt abgeschottet und hast Zeit, dich und deine Umwelt zu reflektieren. Wenn ich jetzt Paradebeispiel durchgehen soll für Resozialisierung, dann nehme ich das gerne an. Ich rühme mich nicht, das ist kein Lorbeerkranz, den ich mir umhänge. Es erklärt aber viel mein Handeln, meine Ausdrucksweise, mein Denken. Und ich möchte da auch Leute positiv beeinflussen. Ich glaube nicht nur, dass es auf kriminelle Menschen geht, sondern ich bin ja selbst auch nur ein Flüchtling in einem anderen Land, weil wir auch gerade in Deutschland und Österreich viele Flüchtlingsströme haben. Und ich wehre mich dagegen, dass die Leute immer so abgeschirmt werden und pauschalisiert werden. Ich glaube, dass jeder hier in Deutschland, in Österreich wurde ich auch nicht mit offenen Armen empfangen. Hier gibt es das Schimpfwort Piefke. Das kann ich mir natürlich zu Herzen nehmen oder ich kann das wegschieben und einfach durch Leistung überzeugen. Ich meine, siehst du, am besten Beispiel ist Juan Amador, den ich sehr schätze, was der medial abkriegen musste, weil er der erste Drei-Sterne-Koch war, als wenn er was dafür könnte. Und so sehe ich das auch immer und das ist immer für mich die Antriebsfeder. Ich bin ja selbst mein größter Kritiker. Ich möchte ein perfektes Arbeitsumfeld für meine Mitarbeiter haben. Ich habe das Wochenende zu, ich habe 3 Wochen Winterferien, ich habe 3 Wochen Sommerferien. Ich versuche schon, Gastronomie neu denken, klingt zu hochtrabend. Ich versuche ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder Leistung bringen kann und zwar vernünftig, ne?
Ja, am Ende des Tages hat sich ja, sag jetzt mal, zu deinem Restaurant hier geführt und wenn wir es gerade hatten, mit Leistung zu überzeugen, also es ging ja dann schon auch, oder du hast dir dann ja mit der Eröffnung ja auch ein bisschen diesen Ruhm wahrscheinlich auch, aber diesen Ruf so ein bisschen erarbeitet, die Wiener Gastro-Szene so ein bisschen, ja, vielleicht revolutioniert zu haben oder geprägt zu haben in letzter Zeit wie kein anderer.
Ja, das ist ich danke dir vielmals, aber das
steht so auch in der wie gesagt bei den Presseartikeln.
Das würde ich mir niemals anmaßen, das so zu sagen, das steht mir nicht zu. Ich gehe einfach nur konsequent meinen Weg und Österreich ist auch so ein kleiner Kreis, ein kleines Land, in dem wir nicht nur politisch immer ganz gern den Kreis klein halten, sondern hier ist es auch für Deutsche nicht immer so einfach in die obersten Kreise vorzustoßen. Da gibt es immer viele Vorbehalte, aber auch das schreckt mich nicht ab, weil ich erstens in gewisse Kreise gar nicht rein möchte und zweitens ist mein Maßstab ja an mich selbst. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter hier täglich was lernen. Ich möchte, dass wir alle 4 bis 5 Wochen ein neues Menü haben, weil ich halt nicht möchte, dass bei mir ein Koch, der 2 Jahre da ist, 2 Jahre lang den Hauptgang gekocht hat. Das würde mich zutiefst ankotzen. Oder die Kartoffelkiste kann ich heute noch schnitzen, wenn du mich nachts um 3 wächst. Und sowas möchte ich halt nicht, und da habe ich einfach alles reingepackt, was mir wichtig ist und was ich gerne sehen möchte in der Gastronomie.
Ne? Jetzt haben wir schon ein bisschen ja über das Restaurant gesprochen, trägt den Namen End, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Woher kommt der Name, was hat es damit auf sich? Ich habe auch gelesen, es gibt so ein dänisches und ein lateinisches, glaube ich, Wortspiel daraus und eine Bedeutung.
Das Dänische ist für die Dilettanten unter den Journalisten, das würde übersetzt im Dänischen oder im Nordischen heißen die Urne, das wäre natürlich, warum sollte ich ein Restaurant nach einer Urne nennen, wo jemand eingeäschert wurde, also Naja, bei jedem fährt der Fahrstuhl auch nicht bis ganz rauf. Es ist einfach die englische Lautschrift des Wortes und, also end. Wir wollen Sachen zusammenbringen. Du siehst ja auf Küche und Gastraum, das ist eins. Bei uns ist Service und Küche ist eine Einheit. Da gibt es kein zwei Teams, sondern es gibt nur ein Team. Und da wollen wir Sachen zusammenbringen. Und das Schöne war, die IP-Adresse war auch noch frei.
Ne? Ja, ist gar nicht mehr so leicht immer heutzutage.
Genau, und dann wollte ich das auch partout nicht, meinen eigenen Namen als Restaurantnamen. Das heißt nicht, dass ich Kollegen anpatze, aber ich finde das einfach fürchterlich uneitel. Das steht mir nicht zu. Das Restaurant sollte auch funktionieren. Ich bin trotzdem täglich da, also es gibt keinen Mittags- oder Abendservice, wo ich nicht da bin. Aber ich wollte das einfach nicht. Und es muss kurz, prägnant, die IP-Adresse musste frei sein. Es musste in jeder Sprache aussprechbar sein. Und das waren so die Parameter, die für mich wichtig waren.
Ja. Und dir ist es ja hier wichtig, auch das Wesentliche wieder im Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Wenn man jetzt das Menü, kommen wir später nochmal ein bisschen intensiver draus, aber so anschaut, es besteht ja immer nur aus zwei Komponenten letzten Endes.
Vermeintlich. Es stehen immer die zwei Hauptkomponenten im Menü, du hast ja recherchiert. Das ist schon richtig, wenn wir zwei Komponenten aufführen, sind das die zwei Hauptkomponenten. Und wir versuchen auch bei den Gerichten so wenig wie möglich auf den Teller zu bringen und so viel wie nötig. Also wir versuchen schon, wir haben auch keine speziellen regionale Ausrichtung. Wir verarbeiten sehr, sehr gerne französische Meeresfrüchte, Fisch. Aber genauso ist für uns Kroatien kein Tabu, Italien ist kein Tabu. Es muss nur in der Qualität in unserem Restaurant ankommen, wie wir uns das vorstellen. Alles andere ist für mich relativ zweitrangig.
Du hast ja hier, wie gesagt, ein Konzept, wo alles sehr nah beieinander ist oder verbunden ist am Ende des Tages. Gibt es noch Konzepte, wo man sich ja deines Erachtens abheben kann von vielen anderen, weil jetzt ist ja Wien, hat ja doch auch einige Sterne-Lokale, München jetzt als Beispiel, glaube ich, sind 26, nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil ich es sehr gut weiß gerade aktuell. Und die Kunst ist ja letztendlich ja doch, ja, 26 verschiedene Konzepte dann zu haben, weil sonst wird es ja irgendwann auch langweilig und uninteressant für den Gast.
Guter Punkt, ich glaube, das Wort, weil du das Wort Konzept ansprichst, ist schon der Teil der Antwort. Ich glaube, dass wir weggehen müssen von immer nur Konzept, 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 nächste Pressemitteilung. Ich glaube, auch in München die Restaurants funktionieren, davon gehe ich fest aus, dass generell alles funktioniert, was ich halt einfach richtig mache. Wenn ich jeden Tag da bin und jeden Tag mein Bestes gebe, ich mache den Job jetzt schon über 23 Jahre, ich maße mir nicht an, besser schmecken zu können als Gäste, aber ich mache den Job einfach jeden Tag. Ich stehe damit auf, ich denke damit, ich gehe in meinem Urlaub essen, ich besuche nur Sterne-Restaurants, das ist mein Hobby, mein Beruf, meine Leidenschaft, das ist schon sehr viel für mich. Und wenn ich da einfach alles reinpacke und das richtig gut mache und gute Produkte bestelle, dann kann das Resultat ja hinten raus nur gut werden, wenn ich das ernsthaft betreibe. Und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen weg von noch einen Sitzplatz mehr und noch jemanden mehr einladen. Ich glaube, einfach hin zum Fokus des Arbeiten. Mich hat zum Beispiel immer bei meinem Besuch, weil mein Küchenchef, der Fritz, hat lange beim Helmut Tiekes gearbeitet, von dem du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, der ja auch leider zu früh verstorben ist. Und von dem gab es so diese legendäre Geschichte, dass er sogar die Eierspeisen in der Früh selbst gemacht hat, weil keiner sein Qualitätsniveau erfüllen konnte. Und solche Geschichten sind doch schön. Es geht doch nicht darum, das achte Restaurant aufzumachen und noch irgendwo und noch mehr, noch ein French. Es interessiert doch eigentlich niemanden. Es geht darum, deinen Job bestmöglich zu machen. Ja. Das ist meine Herangehensweise und das ist der Maßstab, den ich an mich anlege und an das ganze Team.
Ja, also ich persönlich vertrete auch die Meinung, lieber habe ich, sag jetzt mal, ein Restaurant oder und mache das vernünftig, bevor ich ein zweites, drittes mache. Also jeder, der vielleicht zwei Restaurants schon hat, wirkt auf mich dann schon wieder abschreckend, weil ich mir denke, das kann nicht in derselben Qualität funktionieren. Bestes Beispiel in Prag, weil wir später auch das Thema Enten haben. Mhm. Ich war das erste Mal in Prag in einem Entenrestaurant, ganz bekannt, sind sehr viele Promis, auch Uwe Modre Kachnitzki, glaube ich. Mhm. Gibt jetzt einen Uwe Modre Kachnitzki 2. Ich bin mit voller Vorfreude auch ins neue Restaurant gegangen. Ja, letztendlich war es dann für mich nichts anderes wie Touri-Falle. Also das Niveau war deutlich nicht annähernd so hoch wie im ersten. Und das ist halt einfach schade. Also so das Paradebeispiel jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wo man ein gutes Restaurant hatte und dann mit dem zweiten einfach komplett verkackt.
Ja, ich denke, das ist auch jeder für sich. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen und das auch zu verteufeln, ob jemand das möchte. Es kann doch jeder für sich selbst entscheiden, ob er glücklich ist, fünf Restaurants zu haben und fünf Sachen halb zu machen oder eins richtig zu machen. Ich habe den Weg nicht erfunden. Ich kann nur sagen, ich für mich ausgehend, Menschen, die durch diese Tür reinkommen, zahlen ja pro Kopf einen Haufen Geld. Also für mich sind immer noch, wir sagen mal 300, 400 Euro pro Kopf, die die Leute hier abends liegen lassen. Ist ja verdammt viel Geld. Und da ist es meine Scheißaufgabe, hier richtig zu performen und auch da zu sein. Ich muss doch nicht jedes Gericht selbst, ich muss nicht jeden Gang selbst einstellen und alles alleine machen. Aber die Gäste wissen schon, wer der Chef in dem Haus ist. Und ich habe auch Gästekontakt. Ich setze meine Speise mit ein, ich führe mal Schmäh. Ich mache aktuell die Desserts, wo weißer Trüffel dazugehört, mache ich selbst. Das bin ich dem Gast schuldig. Ne? Das erwartest du einfach und das ist meine Herangehensweise.
Jetzt hast du vorher schon gesagt gehabt, gehst sehr viele selbst in Sterne-Restaurants. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Kategorie der Cheffrage. Dich habe ich noch nicht geprüft im Vorfeld. Ich habe immer eine Frage dabei von meinem vorherigen Gast. In dem Fall kommt die Frage bei dir von Alex Huber aus Bleiskirchen, vom Huberwirt. Kennt ihr euch?
Ich glaube, ja, wir sind uns mal begegnet.
Er meinte,
liebe Grüße, falls du es hörst.
Er meinte, er hat dich ein, zwei Mal schon gesehen. Mhm. Und er ist auch recht gut vernetzt, hat er erzählt, und hat sehr, sehr viele Freunde. Und deswegen hat er diese Frage für dich mitgebracht. Wir können wie immer direkt reinhören.
Servus Fabian, meine Frage an dich ist, welches ist denn dein Lieblingsrestaurant in Österreich oder in Wien, ganz wie du magst? Du weißt ja, ich habe viele Freunde in Österreich und deswegen würde mich das ganz speziell interessieren. Servus, liebe Grüße.
Danke, liebe Grüße zurück. Das ist eine sehr fiese Frage. Wenn ich jetzt ein Restaurant aufzähle, ist der andere beleidigt und... sehr schwierig. Wenn ich jetzt aus der Hüfte rausschießen müsste, das Must vom Steve und Matthias, das mag ich sehr. Grenzgeniale Weinkarte, so ein richtiges Restaurant zum Versumpern und herrlich besoffen sein. Aber ich feiere genauso das Mraz und Sohn, wenn ich künstlerisch auszucken möchte und inspiriert werden möchte. Aber wenn es um Präzision und High-End-Level geht, ist es halt Juan, ne? Juan Amador. Jetzt habe ich hier schon drei, war hier schon gemein.
Ja, genau. Also Alex, du hast es gehört. Fabian, mit dir nehmen wir natürlich später auch noch die Cheffrage auf für den nächsten Gast. Wer es dann sein wird, lasst euch überraschen und dir verrate ich später. Bleiben wir mal kurz ein bisschen bei der österreichischen Gourmetküche. Gibt es einen Unterschied zwischen der österreichischen und der deutschen?
Oh ja, also ich finde Deutschland und Österreich ist ein Riesenunterschied. Erstmal finde ich im internationalen Vergleich, wenn wir da Trinken auch noch mit reinnehmen, Österreich hat immer so auch leider politisch, Österreich war ja mal eine Weltmacht, haben auch ein bisschen in der Weltgeschichte viel angezettelt, aber kulinarisch hat Österreich eine ganz, ganz tief verwurzelte DNA, ob das jetzt das Schnitzel ist, Tafelspitz, diese ganze Hausmannsküche, alles was Knödel, Kaiserschmarrn, die einfache Küche angeht, die kannst du hier an jeder Ecke so gut essen, auch in Restaurants, wo du es nicht erwartest. Also die bodenständige Qualität ist in Österreich, finde ich, extrem stark und extrem stark ausgeprägt. Und hier können auch die Hausfrauen exzellent kochen, auch gerade im ländlichen Bereich. Und das schlägt sich natürlich alles nach oben in die Top-Gastronomie durch. Ob das jetzt ein Bäuscherl ist, hier wird viel mit Innereien gekocht. Hier ist Schwein nicht so verpönt, sage ich mal, wie in deutschen Spitzenrestaurants. Und dieser Trickle-Down, also andersrum von unten nach oben, der Effekt ist hier schon sehr, sehr stark und das, finde ich, macht Österreich schon einzigartig. Und wenn du da jetzt den Heinz Reitbauer nimmst, der das auf ein ganz neues Niveau gehievt hat, was Österreich für Produkte hat und wie man das ins kleinste Detail durchdenken kann, das ist schon atemberaubend. Ne?
Wie schaut es bei dir aus? Kochst du auch österreichische Produkte? Auf deiner Karte hast du da Einflüsse oder fährst du straight dein Ding?
Wir haben sehr, sehr viele Einflüsse, aber wir machen das nicht plakativ. Wir hecheln damit nicht rum und nach Aufmerksamkeit. Wir haben in dem kleinen Restaurant mit maximal 30 Sitzplätzen haben wir drei verschiedene Gemüselieferanten. Das sagt schon aus, wie unser DNA ist. Und bei uns hat immer Österreich, hat immer Vorfahrt, immer grünes Licht. Aber es muss natürlich auch das Qualitätsniveau von dem, was wir uns vorstellen, muss es das erfüllen. Und in Österreich gibt es nun mal keinen weißen Trüffel, das heißt, ich muss ihn in Alba kaufen. Es gibt hier keine Langustinen, das heißt, ich muss sie in der Bretagne kaufen. Und weil wir gewisse Produkte wollen wir nicht ausschließen. Und wir arbeiten viel mit österreichischen Produkten, aber wir wollen nicht nur Österreich kochen, weil wir persönlich glauben, dass auf einem gewissen Niveau gewisse Produkte einfach dazugehören. Und Menschen, die sich so einen Abend leisten können, die möchten nicht das achte Mal an einem Radieschen kauen. Das ist unisono das, was ich höre und wahrnehme, und so geht es mir auch. Ich möchte beeindruckt werden durch eine Küche und ich möchte nicht erzogen werden, wann ich was zu kauen, zu schlucken habe und was ich jetzt von dem nächsten Bauern, ob der das Karnickel an den Grünkohl dran gepisst hat, das interessiert mich nicht. Es muss unterm Strich, muss es in meinem Mund, um Helmut Tilkes zu zitieren, Wohlgeschmack auslösen. Das Gericht muss zum Reinlegen sein, da muss eine Grundsoße sein, da muss ein geiles Produkt sein, in dem Gericht muss ich baden können. Das ist so unser Credo, sage ich mal.
Was ist dein Lieblingsgericht aus der österreichischen Küche?
Boah, Wiener Schnitzel ist schon mördergut.
Wie macht man es perfekt?
Mir hat sogar ein Bayer gezeigt, wie das richtig geht am Tegernsee, der Johannes. Weil wir Deutschen, mea culpa, wir haben ja die Panade, so habe ich es auch immer gelernt, anklopfen, die scheiß Panade. Und dann da flippt die Österreicher aus, Tunke drüber. Immer über das ausgebackene Tunke drüber, sondern einfach nur melieren. Dann durch angeschlagenes Ei ziehen und ja nicht die Panade andrücken. Und dann muss man das Schnitzel soufflieren. Na, und da gibt es ja auch, Walter Eselberg kenne ich nur die Geschichte, auch ein sehr, sehr bekannter Gastronom, der hat das Brot, musste irgendwie 24 Stunden trocknen, also das Mietepaar, und dann wurde es auf Stufe 7 im Thermomix für 40 Sekunden gemixt, und sowas liebe ich halt, wenn so ins Reinnördende schon du das perfekt machen möchtest. Und da hat das Schnitzel genauso seine Daseinsberechtigung wie eine bretonische Langustina. Ist für mich in meiner Wertigkeit genau das Gleiche. Das eine kommt nur aus der Bretagne und das andere mache ich vom Kalb oder Schwein, hat aber genauso Aufmerksamkeit verdient.
Ricky Savard hat mir in der Folge 10 erzählt, wer es noch nicht gehört hat, kann es gerne nachhören, dass ein Teller das Intimste ist, was ein Koch preisgeben kann. Zumindest sieht es eher so.
Ja.
Was gibst du mit deinen Tellern preis?
Meine Seele. Alles. Es ist ja, warum Köche dann auch immer so temperamentvoll reagieren oder so beleidigt sind. Wir arbeiten ja meistens wir brauchen da ja nicht so tun, als wenn wir die Arbeitsschutzrichtlinien einhalten. Wir arbeiten da schon 12, 13 Stunden am Tag und machen das aus Leidenschaft. Und die Überstunden, die wir leisten, ist unser Hobby, weil wir es perfekt machen möchten. Und dann sagt dir ein Gast am Abend, na, das hätte ich aber so und so, das hätte ich aber so. Nur in unserem Beruf, weil sich jeder normalsterbliche Mensch dreimal am Tag was in seinen Mund stopfen muss, fühlen sich Leute halt bemüßigt dazu, ihren Senf dazuzugeben. Aber ich gehe auch nicht da oben zum Briefträger und sage ihm, du, den Brief würde ich jetzt aber dort so einsortieren, weil in dem Fach ist aber mehr Platz. Und das ist halt irrsinnig persönlich. Und das lernst du dann, glaube ich, mit der Zeit, sowohl positive als auch negative Kritik im richtigen Maße auszufiltern. Weil das, wie wir es schon hatten, das nur Positive bringt dich nicht weiter. Von den 30 Gästen sagen dir 20, dass du Mutter Teresa bist und das nächste Malaria-Mittel erfinden wirst. Und 10 finden dich vielleicht scheiße und kommen nie wieder in ein Restaurant. Das musst du persönlich aushalten. Das darfst du auch nicht an die Mannschaft rantragen. Das musst du selbstbewusst, ohne arrogant zu wirken, deinen Weg weitergehen. Ne?
Wenn wir jetzt auf deine Karte schauen, zum einen sehr viel Ente, deswegen kommen wir gleich drauf. Mhm. Auf der anderen, also derzeit, was heißt viel, 2 Gänge sind es. Aber ja, alles sehr minimalistisch auch. Aber greifen wir dieses Extravagante nochmal ein bisschen auf. Wie wichtig sind für dich Luxusprodukte?
Ja, das ist eine spannende Frage. Brauche ich sie? Nein. Haben sie eine Relevanz? Ja. Die Frage ist, kann ich mit einem Porsche Cayenne fahren oder mit der U-Bahn? Zwei die gleichen Fragen. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Ich glaube das auch, wenn ich unseren Kaviar-Produzenten, den Aki, sehe aus Hamburg, wie vernördet die sich in die Kaviar-Geschichte reinstürzen. Wenn ich sehe, wir haben ja direkt Importeur, wir kriegen unsere Meeresfrüchte aus Frankreich von einer französischen Firma mit Direktimport aus der Bretagne. Also wir schalten die Zwischenlieferanten aus und das kommt mit UPS Overnight 2 bis 3 Mal die Woche frisch ins Restaurant. Also wir schalten einfach die Zwischenlieferanten aus, weil wir das Perfekte haben wollen. Aber um auf deine Enten, dann habe ich gleich, ich hau dir das Ding vor wie Lira aus der Nähe, jetzt musst du ihn dann nur noch reinmachen. Die Enten, da hat sich unser Sosie, der Clemens, der aus der Nähe von dort kommt, der kommt aus Rohr am Gebirge, das ist so ein Stündchen von hier, da hat er uns die Enten an den Mann gebracht, ja, hat uns das näher gebracht und wir fanden das ein grandioses Produkt. War natürlich nicht zu vergleichen mit Miral-Geflügel, was ich halt gewohnt war zu verarbeiten, wo ich das kenne. Das heißt, wir mussten ein bisschen mehr Know-how reinstecken, wir müssen die Enten nachreifen lassen, wir müssen Techniken anwenden und das ist unsere Aufgabe als Koch, wenn es ein gutes regionales Produkt gibt, das Maximale rauszuholen. Ne? Aus einem Trabi wirst du keine Karriere machen, aber du kannst versuchen, schon was Gutes zu machen. Und ich finde, da zeichnet sich halt Österreich aus. Gemüse sind wir bärenstark, Süßwasserfische sind wir gut, Geflügel, Entenbereich, Weine ja so und so. Österreich macht sich dann immer so ein bisschen klein, auch international. Also, man, wir sind nur Österreich. Aber wenn du mal rausgehst in New York, der Christian Tschieder wird auf der ganzen Welt, einer der bekanntesten Winzer in Österreich, wird er so ein bisschen, ja, das ist halt der Christian, der ist weltweit ein Topstar. In allen Top-Restaurants gibt es Christian Tschieder und wenn der ins Noma geht, muss der Flaschen unterschreiben. Und das beschreibt für mich Österreich auch so schön. In Österreich versucht man sich immer kleiner zu machen als wir es, aber es ist eine wunderschöne Stadt. Jeder Tourist flippt hier aus. Wir haben Produkte und dann ist es unsere Aufgabe, jetzt bei der Ente nochmal zurückzukommen, weil wir die in zwei Gängen haben.
Ja, einmal mit Grünkohl und einmal mit, wo haben wir es denn? Wurzelgemüse.
Richtig. Dann nehmen wir einfach, wir versuchen dann Techniken zu finden. Das mache ich ja grundlegend schon mal nicht alleine. Ich habe ein herausragendes Team. Mein Küchenchef, der Fritz, ist schon seit 13 Jahren mit mir unterwegs. Der trägt ja auch einen großen Teil dazu bei, dass wir so erfolgreich sind, wie wir das sind. Und da haben wir uns halt Wege überlegt, wie kriegen wir die Ente so hin, dass wir alles von dem Tier verarbeiten können. Nicht einfach nur, ja okay, jetzt feuern wir die restlichen Karkassen und Keulen in die Soße rein und let's go. Sondern da haben sich die Jungs auch wirklich Gehirnschmalz, die überlegen sich was dabei und das ist ja genauso meine Aufgabe, den kreativen Prozess von einem Koch anzufachen, weil ich sage immer, Kreativität ist auch wie ein Muskel, der muss trainiert werden. Die Jungs müssen irgendwann, wenn sie mal rausgehen, und meine Traumvorstellung ist immer, jeder, der bei mir gearbeitet hat, der muss sich selbstständig machen können. Der soll keinen Investor suchen, sondern muss selbstständig können. Und da haben wir wunderbar die Entenkeulen dann irgendwann mal so auseinandergenommen, die Knochen weg, Haut weg und haben so ganze Fleischstücken, sage ich jetzt mal, so groß wie mein vorderer Finger. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wir beide kommunizieren gerade gut. Dann haben wir das mit schwarzen und weißen Trüffelresten, weil wir das gerade im Menü haben, beschmiert, gesalzen und dann wirkte das Fleisch schon mal. Und dann werden ganze Fleischstücken in den Safran-Nudelteig eingeschlagen, einfache Tortellinis gemacht, dazu Entenbrühe mit Safran und Wurzelwerk wird nur kurz ausgestochen als Blumen und gedämpft. Es ist relativ simpel und einfach, aber wir versuchen immer einfache Techniken, auch im Menü sollen nur zwei Komponenten dich inspirieren und kreativ herausfordern. Aber die Techniken dahin können schon herausfordernd sein für uns als Köche, weil wir wollen ja was lernen, wir wollen uns herausfordern, wir wollen uns challengen. Ja.
Jetzt hast du mit mir nicht nur eine Vorlage gegeben auf meine Fragen. Jetzt schauen wir mal, welche zuerst verwandelt. Du hast gerade gesagt, ihr habt überlegt, die Ente vollständig, sag ich jetzt mal, zu verwenden. Sagt dir das Gericht Canard aux Osang, Oso, Französisch, sagt ihr das was?
Nein, hilf mir auf die Sprünge bitte.
ist bei der Recherche mir in die Augen gestanden, ist auch bekannt als Blutente. Mhm. Ist ein Französisch, sagt ihr das was? Mhm. Okay, gut, dann sind wir beieinander. Das ist ja eine traditionell französische Delikatesse und wird quasi die Ente mit dem eigenen Blut zubereitet. Also quasi nach dem Schlachten wird das Blut entnommen und daraus dann die Soße gekocht. Korrigier mich, wenn ich absoluten Schmarrn erzähle. Und das soll anscheinend ein spezielles Aroma bilden und eine intensive Farbe. Es geht da ja auch darum, das Tier im Ganzen zu verwenden und alles mitzunehmen. Wäre es ein Gericht für dich?
Ja,
für mich ehrlich gesagt nicht.
Ja, absolut. Ich glaube sogar, dass das dass Fischers Fritz in Berlin hat das mal gemacht. Es gab ja die Hummerpresse und die Entenpresse. Nee, das Adlon in Berlin hat das gemacht mit der Entenpresse. Ich glaube, der Heinz Winkler hatte dann auch eine. Da geht es darum, die Karkassen dann in so einem Silber-Christoffel-Ding nochmal auszuquetschen, dass das restliche Blut und Gesöff dann in der Soße nochmal reinmontiert wird. Aber das ist ja allgegenwärtig. Wir reden ja immer von No Waste. Das ist für uns alltägliches Brot. Und als Selbstständiger braucht mir keiner erzählen, dass ich No Waste, das ist mein täglicher Arbeitsethos, dass ich von diesem Tier alles verwende, nur weil ich jetzt nicht auf der Straße rumrenne und sage, Achtung, wir haben keinen Müll, heißt das nicht, dass ich das nicht tue. Das ist der normale Menschenverstand, der Hausverstand, dass ich das tue. Ne?
Zweite Vorlage, Ente. Ich habe meine eigene Enten-Rangliste, weil ich auch tatsächlich ein sehr großer Entenliebhaber bin. Auf Nummer 1, halte ich nicht vor, habe ich in meinem ersten Ständerestaurant damals gegessen, in Brücke im Set Show. Gerd van der Hecke, was ich an der Ente so mega fasziniert war. Erstens sehr intensiv vom Geschmack. Zweitens konnte man sie letzten Endes auch mit der Zunge zerdrücken. Ich weiß jetzt nicht, welches Teil von der Ente war. Ein paar Jahre her und habe mich damals noch nicht so intensiv damit beschäftigt. Wie kriegt man es hin?
Naja, wir haben jetzt die Ente von dem Grieshof, vom Salmanshofer. Wir glauben, dass das Richtige abhängt. Erstmal ist es, das Tier darf vernünftig muss das großgezogen werden. Wenn natürlich beim Aufzuchtprozess und dann beim Sterben des Tieres, das Tier stirbt nun mal, da werden wir alle nicht drum rumkommen. Wenn da so wenig wie möglich Stress entstanden ist, dann geht es dem Fleisch, glaube ich, schon mal gut. Und dann muss man sich auch trauen, die Tiere ablagern zu lassen, also sie abreifen zu lassen. Und wir machen das dann mit der Brust. In der Früh wird die mit einer Beipumpe aufgepumpt, dass sich die Haut löst, damit heißem Wasser überbrüht. Dann wird sie ziseliert, also eingeritzt. Und dann hängen wir sie während Mittagsservice schon einmal relativ hoch über unseren Holzkohlegriller, dass die Haut so ein bisschen antrocknet. Und dann wird sie in der Pfanne abends nochmal ausgelassen. Dann hat das so Peking-Enten-Style. Das ist immer wie bei den Keulen. Unsere Aufgabe ist es, die perfekte Technik für dieses Produkt rauszufinden. Bei einem französischen Geflügel, bei meistens Bresse. Bei dem Bresse-Geflügel musst du das nicht, weil das schon perfekt gereift kommt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Die Franzosen gehen ja anders an Essen und an Produkte ran, als wir das in Österreich machen. Ich zähle es auch schon seit 13 Jahren hier zum Inventar. Und da muss ich für mein Produkt halt die richtige Technik finden. Und das ist unsere Aufgabe als Koch.
Auf welche Art und Weise? Also wir hatten ja hier gerade, Entenschinken auf die Nudeln mit drauf. Welche verschiedenen Arten gibt es noch, eine Ente zuzubereiten? Oder mit welchen Soßen kann man denn auch gut rangehen? Also Orangensoße, glaube ich, allzeit bekannt. Die normale Soße, sage ich jetzt mal, zur Wirtshausente klassisch, kennt, glaube ich, auch jeder. Gibt es ein paar kreative Ansätze da noch?
Ach, du kannst immer mit Pfeffersoße da gut dagegen gehen, weil die Ente ja schon noch relativ einen blutigen Geschmack hat, sage ich mal, sehr metallisch, eisenlastig schmeckt. Das muss ja jeder Koch für sich selbst wissen, wie er da rangeht. Tabasco-Soße, ich könnte jetzt 10 verschiedene Soßen aufzählen. Das ist ja die Aufgabe eines jeden Koch für sich. Und seine DNA, was er dem Gast damit sagen möchte, muss er selbst herausfinden.
Also seinen eigenen Weg.
Genau. Ja,
und seine eigene Kombination dann. Vielleicht auch was ganz Wildes. Wenn es passt, warum nicht?
Genau.
Wann ist der perfekte Zeitpunkt für die Ente? Wann ist die am Geschmack intensivsten?
Vom Abreifegrad oder von der Jahreszeit?
Vom Abreifegrad. Machen wir es mal da, weil geht ja dann auch schon ein bisschen ums perfekte Timing und dann baue ich mir diese Vorlage diesmal allein.
Also wir kriegen sie ja schon mal abgehangen und dann vakuumiert. Wir lassen sie dann, würde ich jetzt nochmal sagen, 6-7 Tage nochmal im Vakuum liegen, dass sie sich abbauen kann. Und dann muss ich sie natürlich rechtzeitig auspacken, 2 Tage vorher. Weil jeder, der das kennt, der Fleisch schon mal vakuumiert aufgemacht hat, wenn ich manchmal diesen Vakuum-Mock habe, das kann mich schon irritieren. Und dann muss ich natürlich diesen Vakuum, weil das Blut staut sich ja und kriegt dann keinen Sauerstoff mehr. Und das muss ich schon mal rausholen. Also reden wir mal 6-7 Tage nachreifen im Vakuum, 2 Tage, dass sie lüften kann, in Anführungsstrichen. Und dann muss ich es halt in der Früh aufhängen. Also sagen wir mal 10 Tage. Aber ich glaube, dass alles in der Küche immer no timing ist. Es geht immer was schief, wenn jemand sich nicht ans Rezept hält, vergessen hat, was zu bestellen. Dann fängt ja immer das in der Küchensprache das Gewichse an, weil jemand sich einfach nicht an die Abläufe hält. Und das macht den Beruf auch so spannend, weil es ja nicht immer jeder Tag der gleiche ist, obwohl es das sein sollte.
Generell beim Spiel der Timing eine sehr große Rolle auch bei dir. Lass uns mal ein bisschen an dem Wissen teilhaben. Bei welchen Produkten beispielsweise, um jetzt auch ein bisschen von der Ente wegzukommen, ist Timing eher unwichtig? Und wo kommt es fast auf die Sekunde drauf an, auch bei der Zubereitung jetzt, das perfekte Timing an und wie erkenne ich es dann letzten Endes?
Ja, ich glaube, beim Reifegrad haben wir uns im letzten Jahr auch neu gespielt. Also wieder nochmal eine Hommage an meinen wunderbaren Küchenchef, den Fritz. Wir agen jetzt ganz gerne Fische, das macht ja grundlegend jetzt fast jeder, das ist auch so ein neuer Trend, Fische agen. Da kann man sich schon gut spielen. Das funktioniert mit einem Steinbutt bis zu 14 Tagen herausragend. Der verliert dann so 20% von seinem Wassergehalt, wird aber noch viel intensiver, er fluoresziert viel kräftiger. Wenn du da den richtigen Zeitpunkt draus hast in der Vorbehandlungsphase oder der Veredelungsphase, sage ich mal, dann hast du deine Zweierstücken. Dieses Nachgrillen ist ja dann das Zeitfenster, kannst du ja relativ eng dann setzen. Beim Grillen, da brauchst du halt erfahrene Köche, die genau wissen, wann ich das wende und wie ich das beschmiere und streiche. Aber da geht es, glaube ich, dann beim eigentlichen Garn oder bei einer Langustine geht es dann schon im 5-Sekunden-Bereich. Ne? Wenn bei einer Langustine, wenn du die auf offenem Feuer grillst, bei über 1000 Grad, da sind 5 Sekunden schon verdammt viel Holz. Ne? Dann ist es wie beim Boxenstopp in der Formel 1, da können 5 Sekunden über gut oder sehr gut entscheiden. Und für gut stehe ich frühs nicht auf, ich will es sehr gut haben.
Du hast ja mal auch in einem Interview gesagt, dass es dich stört, wenn ja, dass einem überall vorgeschrieben wird, was, wann und wie lange etwas gekocht werden muss letzten Endes. Wo hast du bei deinen Produkten das perfekte Timing entdeckt? Weil ich gehe jetzt davon mal aus, dass du es nicht zwingend aus irgendwelchen Kochbüchern hergenommen hast, sondern dich selber auf den Weg gemacht hast, dich reingefuchst hast, um das perfekt für dich zu entdecken. War es viel Arbeit? Langer Prozess?
Ja, ist ein Prozess. Ich mache den Job jetzt auch schon seit 23 Jahren. Ich bin ja jung, mache den Job aber schon seit 23 Jahren. Und irgendwann, wenn du älter wirst, hast du ja einfach das, ich glaube, so als Koch fängst du an, so richtig zu reifen, so mit, wenn du es jetzt mal machst, 20 Jahre, dann weißt du schon, was du tust, dann hast du viel Auge, dann weißt du, was wo muss. Und aber auch Gartechniken haben ja auch was mit Persönlichkeit zu tun. Ne? Der eine hat sein Gemüse gern knackiger, der andere hat es gern cremiger, der andere macht seine Soßen gern eine Prise Zucker dran, weil er auf der süßen Seite ist. Spielt einen Riesenunterschied, ob jemand raucht oder nicht raucht. Das ist ja von bis, wir können den Bogen ja ewig spannen. Ne?
Spielt, wenn also für mich jetzt total interessant, wenn ein Koch Raucher ist, schmeckt man das wirklich raus?
Mhm. Also wenn jemand Kettenraucher ist, wenn du im Restaurant sitzt, es gab mal auch ein grandioser Koch, Christian Petz, der hat vor dem Silvio im Palais Coburg gearbeitet und der war Kettenraucher, ich traue mich zu sagen, dass er auch in der Küche geraucht hat. Und der hat mit dem Salzgehalt natürlich bis ans Limit abgeschmeckt. Und ich war selbst auch mal Kettenraucher. Und wenn du das dann aufhörst, abrupt, und so die ersten zwei Wochen ist natürlich kalter Entzug, weil es ja einfach eine Sucht ist, von der du aufhörst. Und wenn du dann die ersten zwei Wochen, nachdem du wirklich aufgehört hast, ändert sich ja dein Mundgefühl komplett. Du schmeckst viel mehr spitze Säure, du merkst Salz viel eher, Schärfe kommt viel schneller auf der Zunge an. Und da merkst du, wie sensibel eigentlich so ein Körper schon sein kann. Ne? Und schmecken ist auch Training.
Weitere, bleiben wir mal bei dem Thema, stand jetzt bei mir auch nicht auf der To-Do. Mhm. Aber würdest du auch so weit gehen, dass Gäste, die vielleicht rauchen, weniger positives Feedback vielleicht auch geben? Oder weniger Feedback, weil sie es einfach nicht so schmecken?
Kann ich dir so, also, erstaunlicherweise, erstmal raucht bei mir in der Küche keiner, im Service auch nicht. Aber Gäste stehen auch immer weniger auf. Also rauchen ist generell nicht mehr so, wie es mal vor 20 Jahren war. Es stehen wirklich selten Gäste auf und rauchen. Und wie denen es schmeckt, kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann jetzt nicht fragen, hör mal, wie hat es dir als Nichtraucher oder wie hat es dir als Raucher geschmeckt? Das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es ja auch nicht, Gäste zu erziehen, sondern meine Aufgabe ist es, ihnen einen wunderbaren Abend zu kreieren. Ne?
Ja. Kommen wir mal zurück aufs Timing. Ist ja nicht nur bei den Produkten auch wichtig, sondern auch, wie du vorher schon gesagt hast, auch bei den Abläufen. Aber kommt ihr dann auch mal in der Küche in den Modus zum Improvisieren? Nee. Oder ist wirklich nie? Oder also ist wirklich immer alles so durchgetaktet, dass es zu 100% funktioniert?
Oh ja, da kannst du alle Köche ans Mikrofon holen. Die wissen schon ganz genau, dass ich da auch streng bin. Weil ich kann das, was ich nicht leiden kann, ist, ich war mal bei einem deutschen Drei-Sterne-Essen. Ich möchte den Namen bitte nicht sagen. Da saß ich von 19 Uhr bis 1.30 Uhr in der Nacht. Das geht halt einfach nicht. Ein Essen muss heute, du brauchst ja nur nach New York schauen, die machen Doppelseat-In, das muss in zweieinhalb Stunden muss das erledigt sein, das große Konzert, da musst du schon Gas geben. Und da ist es natürlich unabdingbar, weil wir 14 Kleinigkeiten schicken, von Amesbusch inkludierte Hauptgänge, bei uns gibt es da keine Einteilung. Da musst du schon die Taktung hochhalten, dass es vorwärts geht. Und das ist mir schon wichtig. Ich glaube, es geht nicht nur um Geschmack, es geht auch um Portionsgrößen, ist sehr wichtig. Wie steigern sich Geschmäcker? Und was sehr, sehr wichtig ist, da achten Frauen immer drauf, ist die Menügröße. Du musst genau die Menügröße schaffen, dass die Leute satt rausgehen, aber nicht sagen, boah, jetzt habe ich 400 Euro ausgegeben, na, jetzt muss ich noch zum Würstler, muss mir eine Käsekreiner reinhauen. Dazwischen gibt es ein großes Parameter und da musst du genau in der Mitte musst du ankommen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ne? Und es geht nicht um mein Ego. Ich habe auch lernen müssen, dass es nicht um mein Ego geht, es geht nicht um noch ein Kräutertüpfchen, es geht nicht um noch einen Gang, es geht nicht um noch ein Gericht einzuschieben, um den Tester oder irgendwelche Leute noch mehr zu beeindrucken, sondern musst mit dem Repertoire, was du hast, musst du überzeugen können. Wenn du es nicht kannst, musst du einen anderen Tag nochmal versuchen.
Gibt es da so eine Faustformel, um die perfekte Menügröße zu machen, oder ist das Bauchgefühl?
Naja, erstmal habe ich das Gefühl, dass nicht jeder seine Gerichte selbst probiert, das muss ich schon machen. Und dann muss ich auch mal das ganze Menü essen und dann hat jeder Gastronom, traue ich mich jetzt mal zu behaupten, die dies seriös betreiben. Ich habe so meine Handvoll Stammkunden, die zu jedem Menü kommen. Und wenn der E-Mail-Verteiler rausgeht, dass es ein neues Menü gibt, kommen sie alle in ihrem Radl wieder. Und da gibt es so ein paar Kunden, wo ich mich auch dann anmaße, sie zu fragen, wie sie es fanden. Und wie, die wissen auch, dass ich ihre Meinung sehr schätze und die auch viel essen gehen, und da höre ich schon sehr, 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 sehr gerne hin. Und bei den Menügrößen höre ich immer tatsächlich bei Frauen hin. Weil wir Männer sind so wie die Raupen, wir können ja eh immer fressen.
Immer her damit. Wenn du jetzt selber sagst, ihr kommt nie ins Improvisieren, das hat ja dann ja auch extrem viel mit Disziplin zu tun. Mhm. Warum geht's nicht ohne?
Ja, wenn wir bei Langustin um 5 Sekunden reden, dann musst du dir vorstellen, sitzen hier 30 Gäste, mal 14 Gänge, dann kannst du eh schon ausmalen, wen die Taktung ist. Dann muss ich, wir schicken immer so in 3 Blöcken, sage ich mal, dann muss es halt sitzen, weil ich halt auch nicht möchte, dass hier Köche wie die Wahnsinnigen durch die Küche rennen und im Stress verfallen. Sondern das schönste Kompliment ist, wenn mir ein Gast sagt, also ich hoffe auch, dass es ihm geschmeckt hat, dann dass der Abend gut war. Und wenn Gäste oft sagen, und das tun sie, es ist so beeindruckend, in welcher zen-artigen Ruhe wir da unseren Job machen. Und es wirkt so, als wäre jeder Handgriff, als wenn der sitzen würde. Ja, der muss auch sitzen. Ich habe 4 Induktionsherdplatten, ich habe einen Ofen und ich habe einen Holzkohlegriller. Mehr habe ich in der Bude nicht. Das heißt, ich muss mich verdammt gut organisieren.
Und ihr steht ja wirklich auf dem Präsentierteller, genau, hier, mitten im Restaurant. Also man kann, glaube ich, von jedem Platz auch in die Küche reinschauen und sieht dann ja auch letzten Endes jeden Handgriff. Wie gehst du da mit undisziplinierten Menschen um? Also ich sage jetzt mal, du hast ja jetzt wahrscheinlich ein Team, das gut funktioniert. Aber wenn ja jemand Neues kommt, ist ja auch ein gewisses Risiko immer mit dabei.
Ja, das hast du ja immer, aber grundlegend. Du hast schon gesagt, also ich habe ja ein Mörderteam, ich habe Leute, die schon lange da sind. Mein Sous-Chef Fritz ist schon seit 12 Jahren mit mir unterwegs. Unser Patissier Laschi, der ist schon seit 4 Jahren hier im Haus. Dann haben wir 2 junge Burschen, die nachgekommen sind. Und ich glaube, das ist nichts anderes. Ein Restaurant-Team musst du genauso zusammenstellen wie eine Fußballmannschaft. Ich meine, bei PSG kannst du nach hinten losgehen, ne? Oder du holst auch ein paar Junge dazu und machst es halt vernünftig. Und meine Aufgabe ist es da eher so, der Thomas Tuchel zu sein und die Leute zu coachen, mitzunehmen, aber ich bin eher so der Hybrid zwischen Harry Kane und Thomas Tuchel. Also ich hau das Ding auch schon mal in den Winkel, wenn es sein muss, aus 30 Metern.
Um jetzt am Ende quasi nochmal ein bisschen die Verbindung, dann sind wir wieder, haben wir es da auch geschickt, wieder mit eingepackt, zum Anfang hinzukriegen, weil ja, Zeit ist schon wieder verflogen, wie eigentlich so immer. Und um das Ganze jetzt auch ein bisschen abzurunden, letzten Endes bist aber ja du an dem Punkt, wo du jetzt bist, wie man es vorher schon gehabt hat, aufgrund deiner ganzen Erfahrungen, deinen Erlebnissen, mit denen du ja jetzt persönlich auch ein bisschen verbunden bist und was heißt ein bisschen voll und ganz und das wird ja auch keiner mehr nehmen, das sind die Päckchen, die mir einfach jeder von uns so mitträgt. Gibt es am Ende des Tages Erfahrungen, auf die du verzichten hättest können oder jetzt auch wollen?
Nee. Jede einzelne Erfahrung, also ich bin kein spiritueller Mensch, ich sag dir hier nicht, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke und die Laubbäume sehe, dass nächste Woche da ein Eichhörnchen drüber rennt, aber ich glaube trotzdem, dass die Sachen, die uns passieren im Leben, die passieren nicht aus heiterem, natürlich passieren die aus heiterem Himmel, aber alles, was uns passiert, macht uns zu den Menschen, die wir sind, und ich möchte da auch Menschen animieren, die es nicht immer so leicht im Leben hatten, das als Ausrede zu benutzen und zu sagen, jetzt war das Leben aber so gemein zu mir, sondern es gibt immer eine andere Option. Man kann immer aus seinem Leben was Positives machen. Und ich will da auch für die junge Generation, die sich für Koch- oder Service-Mitarbeiter entscheidet, ein Vorbild im positiven Sinne sein. Ich möchte da nicht reinkommen, wenn ich meinen Porsche eingeparkt habe, um 12 reinkommen, Schürze umbinden und sagen so, und dann den Grüß August machen, sondern ich will dazwischen sein, ich will auch Zwiebeln schälen, ich will dabei sein, wenn ein Fisch portioniert wird, ich will selbst dieses, heute würde man neudeutsch sagen, Hands-on-Mentalität, das ist bei mir mein täglich Brot und ich glaube, dass es ein toller Beruf ist und das kristallisieren wir zu wenig raus. Es gibt kaum Berufe, die so ein ehrliches Feedback haben, warum haben heute so viele Burnout, warum sind so viele unzufrieden, weil sie einfach keine Resonanz auf das kriegen, was sie tun. Und wir Gastronomen, gerade in meinem Speziellen, du siehst ja du siehst die Emotionen von den Gästen. Ich brauche das meinen Köchen und Service-Mitarbeitern nicht sagen, wie die Gäste das fanden. Die sehen es ja selbst. Und damit kannst du schon, wir müssen alle den Beruf nicht studieren, wir müssen nicht besonders intelligent sein, wir müssen nur fleißig sein, uns reinhängen und den Job ehrlich machen. Und dann kannst du, glaube ich, auch was Geiles erreichen in dem Beruf, und das muss man auch rauskristallisieren. Wenn ich jetzt jemanden, wenn du in der Stadt lange bist, ich kann dir sofort einen Anwalt sagen, ich kann dir sofort einen Kniespezialisten sagen, du kennst Ärzte, für jeden Furz und Feuerstein kennst du dann jemanden, und das ist doch was Schönes. Ja. Und ich sehe immer die positiven Sachen in dem Beruf, und das ist, glaube ich, da machen dich Erfahrungen zu dem Menschen, der du bist, und es kann immer was Cooles draus passieren. Ne?
Zum Ende ist es bei mir immer so, dass, ich sage jetzt mal die letzte Frage oder das letzte Wort so ein bisschen vor dem ganzen Abschluss letzten Endes dir gebührt. Teilweise hast du es jetzt wahrscheinlich schon vorweggenommen, aber jetzt frage ich es nochmal sehr, sehr deutlich. Gibt es etwas, was du den Hörern oder auch den Jungköchen, Köchen, weil größtenteils sind es ja tatsächlich Köche, die zuhören, raten würdest oder mit auf den Weg geben würdest? Aus deinen Erfahrungen?
Mhm. Seid euch für keine Arbeit zu schade. Und Stunden zählen seit einem völlig falschen Beruf. Also ich glaube, das alles, da glaube ich fest dran, was man reinsteckt, kriegt man immer wieder raus. Ich habe auch ein paar Freunde gehabt, die haben studiert, die sind dann unglücklich geworden in ihrem Job, haben gewechselt, mussten wieder von vorne anfangen. Und ich habe das große Privileg, dass ich noch niemals in meinem Tag arbeiten musste. Also ich muss noch nie in meinem Leben arbeiten gehen, weil das, was ich mache, ist für mich ein Hobby. Ich habe eine große Leidenschaft und habe eine große Freude an dem. Aber auch nicht jede Station, die ich bis jetzt hatte, war immer wunderschön. Also es kann mir keiner erzählen, dass man in Lehrzeiten von Genuss spricht oder in den ersten Kommi-Jahren, dass das alles super toll ist und man Gerichte entwirft und alles locker von der Hand geht. Man muss einfach dranbleiben, man muss kämpfen, man muss kämpfen, man muss kämpfen und einfach nicht aufhören. Und wenn man sich tagtäglich mit diesem Beruf auseinandersetzt, dann wird's geil. Wenn ich aber heute leider in der Gesellschaft immer sehe, ich mache den Job halb, dann eigentlich wäre ich gerne Tänzer, ich wäre gern Sänger, ich wäre gern Pausenclown. Wenn ich 5 Sachen halb mache, wie wir vorhin beim Restaurant sind, kann ich eine Sache nicht richtig machen. Und ich glaube, dass unser Beruf sehr gelitten hat, auch in den letzten Jahren medial. Aber ich glaube, dass er einfach sehr, sehr viel zurückgibt, weil viele Menschen auch in kreativen Berufen, in hochpolitischen Berufen, in vermeintlich erfolgreichen Berufen, Immobilienbranche, die auch reich sind, wenn ich so sagen möchte, monetär gesehen, die schauen auf, die fragen dich, wie habe ich das gekocht, wie ging dies, diese Passion kann ich nur, das erfüllt mich mit Stolz, dass ich als stinkerter Koch mit meinen Händen, die oft leider geschunden sind, mit Menschen ein Gespräch auf Augenhöhe führe, die wahrscheinlich das millionsfache Einkommen von mir haben. Das geht nicht um monetär, es geht einfach, dem begegnest du auf einer ganz anderen Ebene und das löst ein hohes Glücksgefühl aus. Ich bin sehr häufig glücklich mit dem, was ich tue und das ist ein hohes Gut, was ich alle jungen Köche da draußen und vor allem auch Service-Mitarbeiter zu Herzen nehmen müssen, wenn ich das Sommelier-Business sehe, genauso im Service, das wird immer vernachlässigt, wie viel die wissen müssen, was ein Sommelier wissen muss, Herkunft, Weiß, Rot, Rebs, was die alles, also irre, 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 irre. Und da kann ich als Service-Mitarbeiter meine ganz eigene DNA schreiben. Das ist ein geiler Job, entscheidet euch dafür. Hohes Glückspotenzial.
ja, dann mit dem hohen Glückspotenzial. Ich hoffe, ihr habt die Folge auch als glücklich empfunden und auch aus hohem Glückspotenzial. Und wir konnten das so auch ein bisschen rüberbringen und vermitteln. Also mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Das Rezept von Fabian, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, das findet ihr im Anschluss auf jeden Fall auf dem Flying Schlemmer Instagram-Kanal sowie auch auf der Homepage zum als PDF dann zum Download, wie auch von allen anderen Gästen. Dort könnt ihr mir natürlich auch eine Nachricht dalassen und mir euer Feedback dalassen, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich dann am Ende des Tages wieder, wenn ihr in 2 Wochen einschaltet zu einer neuen Folge von The Flying Schlemmer. Ja, bis dahin, lasst euch überraschen. Ciao, Servus und macht es gut.